So, bevor die Folge losgeht, ich melde mich hier aus dem Schnitt. Ich möchte euch nur darüber informieren, dass diese Folge noch aufgenommen wurde in der neuen Wohnung, wo die Umstände, wie die meisten von euch wissen, nicht perfekt sind, um eine Folge aufzunehmen. Ich habe mich ohne Witz im Schrank versteckt, um aufnehmen zu können. Und ich habe die Folge so gut es ging bearbeitet, um sie nicht nochmal aufnehmen zu müssen. Aber hier und da kann es sein, dass ihr doch noch Hintergrundgeräusche und die Nachbarn oder das Gewitter hört. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Aber mehr bearbeiten geht nicht, ohne dass die Qualität darunter leidet. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Geduld, vielen Dank für euer Verständnis. Und ab der nächsten Folge gibt es dann Folgen mit Audioqualität aus einem Aufnahmestudio. Ich freue mich darauf und viel Spaß mit der heutigen Folge. Tschüssi! Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Wie die meisten von euch wissen, ist Smalltalk nicht so mein Ding, deshalb starten wir wie immer direkt mit der heutigen Folge. In dieser Folge erzähle ich euch die Geschichte von Jessica Renee Johnson.
Dark Crimes Podcast.
Am 31. Mai 2017 verließ Jessica das Haus ihrer Eltern, um mit ihrem Freund Garland im Haus seines besten Freundes Zeit zu verbringen, dort, wo er vorübergehend wohnte. Zwei Tage später, am 2. Juni 2017, wurde Jessica tot aufgefunden. Das letzte Mal, dass ihr Freund Garland und der Hausbesitzer sie gesehen haben wollen, war am 1. Juni. Jessicas Sohn erhielt am 2. Juni um 3.29 Uhr morgens eine SMS vom Handy seiner Mutter, also etwa zu der Zeit, zu der sie nach Ansicht der Polizei gestorben sein musste. Aber bevor wir uns mit Jessicas Tod und den merkwürdigen Umständen ihres Todes beschäftigen, möchte ich euch zunächst ein bisschen mehr über Jessica erzählen. Jessica Renee Johnson war eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, einem Sohn und einer Tochter. Als ihre Mutter starb, war die Tochter circa 8 Jahre alt und der Sohn 19 Jahre alt. Alle drei lebten bei David und Linda Johnson, Jessicas Eltern. Jessica wurde von Freunden und Familie als lustig, aufgeschlossen und alles in allem als eine wirklich liebenswerte Person beschrieben. Außerdem war sie bekannt dafür, dass sie sehr auf ihr Äußeres achtete. Das wird im Verlauf dieser Folge noch wichtig werden. Eine Freundin erinnerte sich später, Zitat, sie war der Mittelpunkt jeder Veranstaltung, ob es nun nur ein paar Freunde waren oder ein Raum mit 100 Leuten. Jessicas Familie scheint dieses Gefühl zu teilen. Ihre Mutter erzählte, Zitat, Jessica war energiegeladen, aufgeschlossen und liebte ihre Mitmenschen. Sie war überhaupt nicht voreingenommen. Es hat einfach Spaß gemacht, mit ihr zusammen zu sein. Sie hat jeden geliebt. Über ihr Aussehen sagt ihre Schwester Kyla, sie war immer gut gekleidet und wirklich hübsch und sie wusste es auch. Auch wenn Jessica ihre Probleme hatte, worauf wir gleich zu sprechen kommen, waren ihre Kinder immer ihre erste Priorität. Ihre Familie spricht bis heute offen über Jessicas Probleme, die in Form von einer Opioidabhängigkeit auftraten. Jessica hatte sich wegen ihrer Sucht in eine Therapie begeben, hatte aber immer noch Schwierigkeiten, nüchtern zu bleiben. Eine scheinbar schwierige Beziehung mit ihrem dazumaligen Freund Garland war ebenfalls ein Problem. Garland ist derjenige, mit dem sie angeblich den Tag vor ihrem Tod verbracht hat. Die Beziehung soll sehr emotional und auch gewalttätig gewesen sein. Jessicas Familienmitglieder waren nicht begeistert von dieser Beziehung und sie wunderten sich sogar, dass diese Beziehung nicht schon lange in die Brüche gegangen war. Bezüglich ihrer Suchtprobleme sagte ihre Mutter Linda später, Zitat, das Mittel ihrer Wahl war Xanax. Und in Bezug auf den Männergeschmack von Jessica fügte ihre Schwester Kayla hinzu, normalerweise war sie bei Männern sehr wählerisch, deshalb war ich überrascht, dass ihre letzten beiden Freunde ziemlich gemein und kontrollierend und irgendwie narzisstisch waren. Eine weitere Freundin von Jessica namens Michelle fügte hinzu, ich glaube, manche Frauen glauben einfach, dass sie bestimmte Männer retten können. Am 2. Juni 2017 fand eine Postbotin Jessica vor dem Haus von Garlands Freund vor. Sie war verstorben. Jessicas Mutter Linda erhielt an jenem Tag einen Anruf vom Gerichtsmediziner, der ihr freundlicherweise mitteilte, dass ihre Tochter Jessica sich scheinbar das Leben genommen hatte. Der Tod ihrer Tochter war für die Johnsons schon tragisch genug, doch sie waren von der ersten Minute an nicht davon überzeugt, dass ihre Tochter sich das Leben genommen haben könnte. Diese Reaktion ist bei Angehörigen nicht selten und bedeutet nicht unbedingt, dass es wahr ist. Doch in Jessicas Fall sind die Umstände ihres Todes wirklich suspekt und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Jessica lag nicht einfach leblos vor dem Haus. Die Szene, die sich der armen Briefträgerin bot, war grausam. Jessica kniete neben dem Briefkasten. Mit einem Schnürsenkel um den Hals, welcher am anderen Ende am Briefkasten befestigt war, hing sie dort. Die gerufene Polizei und auch der Gerichtsmediziner waren schnell einer Meinung. Jessica soll ihren Tod selbst herbeigeführt haben, indem sie sich mit Hilfe des Schnürsenkels am Briefkasten aufhing. Dieser Briefkasten ist einer dieser typischen Modelle, die man in den USA am Straßenrand eines Grundstückes findet. Meistens haben diese eine Höhe, die eine bequeme Entnahme des Inhalts ermöglichen. Jessica wurde mit nach oben respektive fast nach hinten geneigtem Kopf gefunden, was für jemanden in dieser Position eine sehr merkwürdige Position zu sein scheint. Angeblich war das hohe Gras dafür verantwortlich, dass niemand Jessica gefunden hatte, bevor die Postbotin vorbeifuhr. In der Straße gibt es keine Straßenlaternen, so dass es sehr schwierig gewesen wäre, sie nachts zu entdecken. Das wiederum bedeutet jedoch auch, dass es auch für Jessica schwierig gewesen wäre, in der absoluten Dunkelheit ganz ohne Licht diese Szenerie zu vollbringen. Außerdem hatte sie Blut unter ihren Fingernägeln, das jedoch nie untersucht wurde. Jessica lag auf ihren Knien und ihre Hände ruhten auf ihrer Handtasche, die zwischen ihren Beinen lag und an der ein Clip abgebrochen war. Einer ihrer Arme hatte Schrammen oder Verbrennungen, die an der Seite entlang liefen. Wenn man sich die Umgebung ansieht, in der Jessica gefunden wurde, sieht man schnell, dass es nur wenige Meter weiter eine ganze Reihe Bäume gibt. Man sollte meinen, dass wenn sich jemand das Leben nehmen will mit einem Strick oder Ähnlichem, dass man sich dann doch eher für einen Baum anstatt für einen Briefkasten entscheidet. Aber was weiß ich schon? Jessicas Familie ist untröstlich und verwirrt zugleich. Nicht nur, weil Jessica sich das Leben genommen haben soll, sondern vor allem auch die Art und Weise, wie sie das vollzogen haben soll. Linda, Jessicas Mutter, behauptet, wenn ihre Tochter sich das Leben genommen hätte, dann nicht durch Erhängen, sondern durch eine Überdosierung der Tabletten, von denen sie sowieso schon abhängig war. Außerdem wurde Jessica seltsam gekleidet und ungeschminkt gefunden. Wir haben bereits anhand früherer Aussagen ihrer Familie festgestellt, dass Jessica ihr Image sehr wichtig war. Sie war immer geschminkt, wenn sie aus dem Haus ging, achtete stets auf ihre Kleiderwahl und trug hauptsächlich Schuhe mit Absätzen. Gefunden wurde sie jedoch in einem viel zu großen Pullover und in Turnschuhen. Seltsam ist auch, dass die Kleidung, die Jessica trug, für ihre Freunde und Familie nicht wiederzuerkennen war, fast so, als ob ihr die Kleidung eines anderen angezogen worden wäre. Später wurden in der Nähe der Leiche Schuhe mit fehlenden Schnürsenkeln gefunden, die anscheinend mit Blut bespritzt waren, aber auch hier wurde das Blut praktischerweise nie untersucht. Auch hier muss ich nochmals darauf hinweisen, dass wirklich viele, die Jessica kannten, behaupten, dass Jessica nur sehr, 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 sehr selten Schuhe mit Schnürsenkeln trug. Ihre Mutter Linda fügte sogar hinzu, dass ihre Tochter sich nicht einmal zutraute, Schuhe zu binden, da sie sie so selten trug. Dies wird von Freunden bestätigt, die behaupten, Jessica habe es geliebt, sich Anführungszeichen herauszuputzen und aufzustylen. Alle, die Jessica kannten, waren sich einig, dass falls Jessica sich jemals das Leben genommen hätte, sie es mit, Zitat, Stil getan hätte. Man hätte sie mit gestylten Haaren, geschminkt und einer Handvoll Tabletten in ihrem Bett vorgefunden. Wie eine, Zitat, Prinzessin. Was mir persönlich sofort auffiel, ist die Tatsache, dass ihre Familie und Freunde nicht komplett ausschlossen, dass Jessica ihr Leben beenden würde. Jedoch sind sich alle einig, dass die Art und Weise so gar nicht zu Jessicas Persönlichkeit passte. Und zwar unabhängig davon, ob sie nüchtern oder unter dem Einfluss von Substanzen stand. Nichtsdestotrotz betonten alle, die Jessica kannten, dass ihre Kinder ihr alles bedeuteten und sie versuchte, ihr Leben in den Griff zu bekommen, ihren Kindern zuliebe. Dass Jessica ihre Kinder alleine lassen würde, konnten sich ihre Angehörigen trotz der Medikamentenprobleme nicht vorstellen. Ihre Schwester Kyla sagte dazu, sie würde sich auf keinen Fall zur Schau stellen, damit die Welt sie so sieht. Sie hatte kein Make-up aufgelegt, das ist nicht sie. Sie wäre schlafen gegangen und glauben Sie mir, Jessica hätte sich zurechtgemacht. Sie hätte wie Dornröschen ausgesehen. In den Stunden vor ihrem Tod verbrachte Jessica Zeit mit ihrem Freund im Haus dessen besten Freundes. Linda, die am Tag vor Jessicas Tod versuchte, ihre Tochter zu erreichen, fand es damals seltsam, dass sie Jessica nicht erreichen konnte, da ihre Tochter sich immer meldete und ihren Aufenthaltsort mit ihrer Familie teilte. Der beste Freund von Garland und gleichzeitig Hausbesitzer, der darum gebeten hatte, seinen Namen nicht zu veröffentlichen, sagte später aus, dass Garland und Jessica sich in der Nacht zuvor gestritten hätten und Jessica sich irgendwann im Badezimmer eingeschlossen und eine Freundin angerufen habe, die sie abholen sollte. Als die Freundin jedoch eintraf, hatte Jessica ihre Meinung geändert und weigerte sich, das Haus zu verlassen. Garlands Freund behauptete weiter, Jessica habe sich die ganze Zeit über seltsam verhalten und er habe sie zuletzt gesehen, als Garland Jessica gebeten hatte, das Haus zu verlassen, weil sie gedroht habe, sich das Leben zu nehmen. Dieser besagte Freund von Garland erhielt Morddrohungen von Leuten, die ihn für Jessicas Tod verantwortlich machten. Er behauptete, er hätte nie zugelassen, dass jemand ihr wehtat und hatte keine Ahnung, was mit ihr geschehen war. Er hatte an seinem Haus eine Außenkamera installiert, welche auf seinen Briefkasten gerichtet war. Aber als er nach dem Filmmaterial gefragt wurde, behauptete er, er kenne den Zugangscode nicht. Später behauptete er, es gäbe kein Filmmaterial und schlussendlich blieb er bei der Version, er habe das Filmmaterial nicht gesehen und es sei mittlerweile überspielt worden. Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor. Jessicas Sohn erhielt ja in der Nacht vor ihrem Tod gegen 3.30 Uhr eine SMS von ihr, in der sie erklärte, dass sie den darauf kommenden Tag mit Garland verbringen würde. 8 Stunden später wurde Jessicas Leiche an dem Briefkasten gefunden. Obwohl der Hausbesitzer behauptete, dass mindestens 6 Personen in der Zeit zwischen Jessicas Weggang und der Entdeckung ihrer Leiche das Haus betreten und verlassen hatten, hatte keiner dieser 6 Personen Jessica am Briefkasten gesehen. Außerdem sei er davon überzeugt, dass Garland Jessica nie etwas angetan haben könnte. Leider fand die Polizei nichts von alledem so verdächtig wie Jessicas Familie und stufte die merkwürdigen Umstände ihres Todes einfach als Freitod ein. Als sie bei der Polizei nicht weiterkamen, wandten sich Jessicas Eltern Linda und David an den Gerichtsmediziner Dr. Maurice Godwin. Dieser unterstützte die Strafverfolgungsbehörden regelmäßig bei der Analyse von Tatorten, bei vermissten Fällen und bei der Erstellung von Profilen bei Serienmördern. Er ist seit fast 20 Jahren in diesem Bereich tätig und hat sogar den sehr bekannten Fall Casey Anthony in Florida bearbeitet. Er hatte eine Menge über die Handhabung von Jessicas Fall zu sagen und er glaubte, dass der Tatort inszeniert worden war. Er ging sogar so weit, die örtliche Polizei zu tadeln, weil sie die Schnürsenkel verloren hatten, mit denen Jessica an den Pfahl gefesselt war. Außerdem ist die Kleidung, die sie trug, auch verschwunden. Und ihm geht es bei diesem Fall in einem Punkt wie den meisten, die diesen Fall mitbekommen haben. Wieso, um Himmels Willen, hätte Jessica einen Briefkasten wählen sollen, wenn es doch um das Grundstück herum unzählige Bäume gab, an denen man das, was sie getan hat, viel, viel einfacher und besser hätte umsetzen können. Er wies übrigens auch darauf hin, dass er nicht glaubt, dass die Schnur genug Druck ausgeübt hätte, um ihr tatsächlich die Sauerstoffzufuhr abzuschneiden, so dass sie starb. Sie wurde mit fast schon nach hinten geneigtem Kopf gefunden. In dieser Position hätte sie sich jedoch nach vorne drücken müssen, damit umso mehr Druck auf ihren Hals ausgeübt wurde. Das macht keinen Sinn. Außerdem, rein statistisch gesehen, ist es wahrscheinlicher, dass Frauen den Freitod durch eine Überdosis wählen und Jessicas Familie glaubt, dass dies die wahrscheinlichste Methode gewesen wäre. Ein weiterer Punkt, der zu beachten ist, ist jener, dass wenn sich jemand erhängt, egal ob durch seine eigene Hand oder nicht, setzt ein Überlebensinstinkt ein und die Person wird unbewusst versuchen, sich zu befreien. Das ist ein Urinstinkt. Diese Instinkte machen es noch unglaublicher, dass Jessica sich erfolgreich aus einer so geringen Höhe aufhängen konnte. Viele, darunter vor allem Jessicas Familie und auch Dr. Godwin, glauben, dass die Polizei Jessicas Fall nicht ernst genommen hat, weil Jessica Probleme mit Medikamenten hatte, respektive ein Suchtproblem. Die Polizei hat sich zum Beispiel nicht mal die Mühe gemacht, den Tatort richtig abzusperren und stand mit ihren Fahrzeugen und Mitarbeitern viel zu nah am Tatort. Sie haben Jessicas Fall sofort als Freitod eingestuft, anstatt ihn zumindest am Anfang als Mord zu betrachten. Dr. Godwin kritisierte außerdem, dass die Todesursache in diesem Fall zunächst als unbestimmt hätte gekennzeichnet werden sollen, bis die Ermittlungen abgeschlossen waren. Er glaubt, und da muss ich ihm wirklich recht geben, dass es wahrscheinlich gar keine richtigen Ermittlungen gab. Wie auch, wenn sie bereits am ersten Tag davon ausgingen, dass Jessica sich das selbst angetan hatte. Der erfahrene Gerichtsmediziner sagte außerdem, so wie die Schnur lag, wäre sie sowieso nicht ohnmächtig geworden, denn ich glaube nicht, dass der Druck groß genug war, um ihr die Luft abzuschnüren. Der Großteil der Kraft des Drucks lag auf ihren Wangenknochen. Und weiter sagte er, sie lebte angeblich noch, als sie sich dorthin setzte. Sie musste also den Druck auf ihren Kiefer durch die Kante des Pfostens ertragen, bis sie starb. Das ist höchst ungewöhnlich, dass jemand sich dem aussetzen würde. Wenn du dich erhängen willst, gibt es genug Bäume in der Umgebung. Ich habe sie mir angeschaut, es gibt ein paar tiefliegende Äste. Warum wählt jemanden einen Briefkasten? Bezüglich Jessicas Kleidung weiß niemand genau, wo die geblieben sind. Die Polizei verwies an die Gerichtsmedizin. Die Gerichtsmedizin an das Bestattungsinstitut. Das Bestattungsinstitut erklärte jedoch, sie hätten nie Kleidung von Jessica erhalten. Jessicas Schwester hatte dazu ganz klare Worte. Zitat: Das sind Beweisstücke. Wie kann man diese verlieren? Jessicas Familie geht davon aus, dass die Polizei ihren Tod nicht ernst genommen hat, weil sie zum einen begonnen hatte, sich mit den falschen Menschen zu umgeben und zum anderen sie als Junkie abgestempelt wurde. Als wäre das Leben eines Süchtigen weniger wert. Ich möchte hier Substanzenkonsum nicht schönreden, im Gegenteil. Es ist eine ernste Angelegenheit und muss ernst genommen werden. Aber ich muss ehrlich sagen, es nervt mich wirklich, dass auch heute noch der verbreitete Irrglaube herrscht, jemand mit einem Suchtproblem würde sich irgendwo in dunklen Ecken rumtreiben, ungewaschen und asozial sein. Das stimmt einfach nicht. Ganz abgesehen davon, dass jedes Menschenleben einen Wert hat, gibt es unzählige Süchtige, die nicht mit Nadel im Arm irgendwo liegen, sondern ihren Alltag den Umständen entsprechend bestreiten und man es ihnen nicht mal ansieht. Diese Menschen benötigen Hilfe, keine Vorurteile oder das Gefühl, dass sie weniger wert sind. Ich habe gelesen, dass Jessica im Affekt gehandelt haben könnte, weil sie wütend war und Xanax intus hatte. Ich weiß ja nicht, aber habt ihr schon mal jemanden gesehen, der von Xanax abhängig ist? Das ist kein Mittel, um sich aufzuputschen oder bei dem man aggressiv wird. Ganz im Gegenteil. Und selbst wenn, wie soll ich mir das Ganze vorstellen? Jessica stürmte also wütend aus dem Haus, riss dann Schnürsenkel aus irgendwelchen Schuhen, was man bekanntlich nicht innert ein paar Sekunden dramatisch gemacht hat, rannte zum Briefkasten und beendete dort ihr Leben? Auch wenn man nie weiß, ob eine Person wirklich fähig ist, sich das Leben zu nehmen und man nie in das Innere eines Menschen sieht, finde ich diese Briefkastengeschichte doch sehr seltsam. Es gibt übrigens ein Foto von Jessica am Briefkasten. Das werde ich euch auf Instagram posten. Das Foto ist zensiert, trotzdem kann ich es nicht auf YouTube veröffentlichen. Ihr wisst ja, wie YouTube ist. Ich habe keine Lust auf einen Strike. Und für die ganz Hartgesottenen unter euch gebe ich den Tipp, irgendwo in den Untiefen des Internets gibt es das Foto sogar unzensiert. Ich habe mir leider den Link nicht gemerkt, nicht gespeichert, also kann ich euch dabei nicht helfen, aber ich habe es gesehen. Wie auch immer, auf dem Foto, obwohl es zensiert ist, sieht man genug, um einigermaßen einschätzen zu können, wie die Situation damals dort aussah. Was man auf dem Foto jedoch nicht gut erkennt, ist die beschriebene Tatsache, dass sie mit dem Kopf nach hinten gefunden wurde. Selbst wenn man annehmen würde, dass sie diesen sehr seltsamen Weg, sich das Leben zu nehmen, gewählt haben sollte, bleibt trotzdem die Frage, wieso ihr Kopf nach hinten hing. Ohne zu taktlos zu werden, aber in dieser Position hätte sie sich nach vorne lehnen müssen, um mit ihrem Körpergewicht den Druck ausüben zu können, den es benötigt, damit ihr die Luft, respektive der Sauerstoff, abgeschnitten wird. Bei der Recherche zu diesem Fall habe ich Dinge gesehen im Internet. Diese Bilder werde ich wahrscheinlich in meinem Leben nie mehr aus dem Kopf bekommen. Aber die Theorie des Gerichtsmediziners mit dem Urinstinkt kann ich nicht unbedingt so zu 100% bestätigen. Es gibt ja diese Vorliebe, in denen Menschen sich die Luft abschnüren. Das Ganze ist extrem gefährlich und ich rate jedem dringend davon ab. Es gibt sogar Filmchen im Internet von echten Fällen und auf YouTube gibt es ein Experiment, welches eindrücklich zeigt, wie schnell das gehen kann und man echt verloren hat. Wenn man diesen Punkt bedenkt, ist es rein anatomisch durchaus möglich. Allerdings muss das Seil dann wirklich um den Hals gelegt sein und nicht auf Höhe des Kiefers, wie es bei Jessica der Fall war. Falls dieses YouTube-Video noch existiert, wenn ihr diese Folge hört und ihr dieses Video wirklich selbst schauen wollt, dann schreibt mir auf Instagram eine Nachricht, ich werde euch den Link dazu raussuchen. Ich möchte den Link jedoch nicht unter der Podcast-Folge oder unter dem YouTube-Video posten, weil es ist wirklich schwer mit anzusehen und nicht für jeden geeignet. Also überlegt euch bitte gut, ob ihr euch das wirklich antun wollt. Zu der ganzen Geschichte mit der Überwachungskamera fällt mir gar nichts mehr zu ein. Ich denke zwar nicht, dass der Hausbesitzer etwas mit Jessicas Tod zu tun hatte, aber ich befürchte, dass er mehr weiß, als er zugibt. Kein Mensch drückt sich so sehr davor, die Aufnahmen rauszurücken, lügt darüber, nur um dann bekannt zu geben, dass die Aufnahmen mittlerweile nicht mehr vorhanden sind. Ich würde fast Geld wetten, dass man auf diesen Aufnahmen genau sah, was in jener Nacht an diesem Briefkasten geschehen war. Was Jessicas Handy betrifft, ihre Eltern versuchten ihr Handy knacken zu lassen, da sie den Code nicht kannten. Jessicas Freunde und Eltern waren zwar der Meinung, dass sie den richtigen Code hatten, aber dieser funktionierte nicht mehr. Es stellt sich die Frage, ob Jessica den Code selbst geändert hat oder der Code geändert wurde. Es wäre jedenfalls interessant gewesen zu sehen, was auf ihrem Handy alles vorhanden war, unter anderem auch von einem Experten, welcher die Ortungsdaten etc. hätte auslesen können. Leider haben sie bis heute kein Glück gehabt. Die Firma Apple weigert sich, ihnen zu helfen und verweist auf den Datenschutz. Die Umstände in Jessicas Fall spielen für Apple keine Rolle. Auch wenn es ja schön ist zu wissen, dass Apple sich da so dermaßen querstellt, finde ich trotzdem, dass man auch Ausnahmen machen müsste, gerade in solchen Fällen wie bei Jessica. Was lehrt uns das? Gebt Acht, dass ihr Zugangsdaten zu euren Geräten irgendwo aufschreibt oder informiert eure Vertrauten. Oder gebt den Code an eine euch vertraute Person weiter. Ich erinnere hier gerne an den Fall von Tanya Rydo, den wir vor einigen Monaten besprochen haben. Paradoxerweise ist Jessicas Fall bei der Polizei als ungelöst aufgelistet. Die Ermittlungen würden immer noch laufen, gab das Polizeidepartement auf Nachfrage bekannt. Was genau ermittelt werden soll, nachdem der Tatort nicht richtig behandelt, Beweise verschwunden und mögliche Verdächtige nie richtig befragt wurden, entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Ich hoffe jedenfalls, dass Jessicas Eltern und Freunde trotzdem irgendwann Gewissheit bekommen, was in jener Nacht vorgefallen ist. Das war die Geschichte von Jessica Renee Johnson. Schreibt mir eure Gedanken zu diesem Fall in die Kommentare und wenn ihr keine Folge verpassen möchtet, abonniert den Podcast in eurer Podcast-App und oder auf YouTube. Ebenso freue ich mich immer über einen Daumen hoch auf YouTube oder eine Bewertung in eurer Podcast-App. Ihr findet mich außerdem auf Instagram und Facebook unter Dark Crimes Podcast, wo ich Bilder zu den Fällen poste und euch mit allem rund um True Crime versorge. Ich bedanke mich für eure Zeit und wünsche euch eine gute Woche. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.